Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
Ja, und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace, euer Ausdauer-Podcast, zusammen mit mir Marvin natürlich und mit Torben. Hi Torben.
Hallo Marvin, hallo aus dem schönen hohen Norden von der Nordsee, grüße ich dich nach Mainz. Bist du in Mainz? Ja, du bist in Mainz, oder?
Ja. Ich bin in Mainz. Ich bin ab übermorgen in New York und das Schlimme ist, auch in New York, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in Kanada sind ganz krasse Waldbrände und ganz New York liegt in einer Rauchwolke. Also laufen gehen dort könnte schwierig werden tatsächlich. Es gibt ganz Warnung, dass man nicht nach draußen gehen darf und Sport machen soll. Aber das nur so als kleine Randnotiz jetzt tatsächlich. Ja, Tom, ihr seht es am Titel, wir wollen jetzt auch gar nicht groß hier vorne, glaube ich, vorweg plänkeln nee. Und irgendwie Smalltalk halten. Ihr seht es am Titel, der Rennbericht aus Hamburg. Du warst ja vor Ort mit dabei. Ihr alle in der Läufer-Triathleten-Bubble werdet natürlich mitbekommen haben, was in Hamburg passiert ist beim Ironman vor Ort Langdistanz, dass ein Motorradfahrer verstorben ist und der Kameramann, der mit auf dem Motorrad saß, leicht verletzt ist und der Athlet, in den frontal reingefahren wurde, schwer verletzt ist, aber außer Lebensgefahr ist. Das werdet ihr sicherlich alle mitbekommen haben. Wenn nicht, dann habt ihr es jetzt gehört. Ein Unfall auf der Radstrecke tatsächlich. Und ja, es ist auch für uns eine schwierige Situation, so als Podcast darüber zu berichten, beziehungsweise auch da vielleicht die richtigen Worte zu finden. Ich glaube, an erster Stelle sei erstmal gesagt, natürlich auch unser Beileid und unser Beileid an die Hinterbliebenen und an die Menschen, die das ganz konkret betrifft und auch eine schnelle Genesung an den Sportler, den Athleten auf dem Rad, den Triathleten und auch an den leicht verletzten Kameramann, der noch mit auf dem Motorrad saß. Also da wünschen wir natürlich schnelle, hoffentlich gute Besserung und wie gesagt, unser Beileid bezüglich des Verstorbenen. Wir haben uns natürlich jetzt auch vor der Aufnahme auch Gedanken gemacht, wie sprechen wir darüber? Du warst ja vor Ort mit dabei, du hast den Triathlon ja mitgemacht und wir haben gerade eben auch, wir haben locker, ich glaube, eine halbe Stunde, 20 Minuten drüber gesprochen, wie wir darüber sprechen und was wir sagen. Und wir haben für uns beide klar gesagt, wir sprechen darüber, worüber wir sprechen können und wo wir euch auch Informationen geben können, die wir gut begründen können, die wir gut erzählen können. Und bei Torben ist es so, ich meine, du bist ja mitgefahren, du hast ja den Triathlon mitbestritten. Das heißt, du kannst aus Athletensicht gut beschreiben, wie die Stimmung vor Ort war, wie die Radstrecke vor allem vor Ort war, wie diese Umleitung vor Ort war. Ich, das habe ich dir auch eben auch schon gesagt, bevor wir aufgezeichnet haben, ich bin Triathlon interessiert seit 2 Sekunden, also noch nicht ganz so lang, habe das Rennen am Bildschirm mitverfolgt, habe die mediale Begleitung verfolgt und ich glaube, worin meine Expertise besteht, ist tatsächlich das medial einzuordnen und zu sagen, als Journalist, als jemand, der in der Medienwelt arbeitet, schon seit 6, 7 Jahren und gewisse Krisensituationen, so eine schlimme zum Glück noch nicht, aber gewisse Dinge da auch schon mitgemacht hat und weiß oder zumindest beurteilen kann oder sich halbwegs ein Bild, glaube ich, davon machen kann, wie so mediale Berichterstattung abläuft und was da passiert ist. Das haben wir uns beide so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir euch das sagen wollen, worüber wir auch wirklich sprechen können. Tom,
genau.
Sorry, jetzt habe ich so einen kleinen Monolog hier abgehalten.
Nee, hast du auch recht mit allem, was du sagst. Genau, was mir einmal auch wichtig wäre, vorab zu erwähnen, ich habe eben schon gesagt, ich grüße dich aus dem hohen Norden. Ich bin nämlich dann von Hamburg mit meiner Freundin noch weitergefahren an die Nordsee und hier machen wir jetzt noch ein paar Tage Urlaub, die wir hinten dran gehängt haben. Genau, und wir haben uns natürlich sehr, sehr extrem mit dem Thema auseinandergesetzt im Nachgang. Rein auch so aus emotionaler Sicht war da natürlich jetzt einiges zu verarbeiten in den letzten Tagen und wir sind auch immer noch dabei. Also mich beschäftigt das ganze Thema doch vielleicht sogar ein bisschen stärker, als ich direkt nach dem Rennen gedacht hätte, als ich davon erfahren habe. Aber wie ich eben schon gesagt habe, wir machen hier auch Urlaub. Das heißt, ich habe nicht in Gänze alles mitbekommen, worüber bisher schon so debattiert wurde, gesprochen wurde. Ich habe nicht alle Podcasts zu dem Thema, die schon veröffentlicht wurden oder irgendwelche Blogbeiträge gelesen, sondern ich kann mich wirklich mehr oder weniger nur auf das beziehen, was ich selbst miterlebt habe, und das Ganze quasi so ein bisschen aus der Athletensicht beschreiben. Deshalb seht uns nach oder mir und uns, wenn da vielleicht gewisse Aspekte heute ja, die ihr woanders schon gehört habt, nicht besprochen werden, sondern wir wollen wirklich einfach nur über das, was ich miterlebt habe oder du auch am Bildschirm miterlebt hast und wie das Ganze so verarbeitet wurde, sprechen und verarbeiten.
Wir werden euch auf jeden Fall auch in unsere Podcast-Beschreibung noch ein, zwei weitere Medienangebote reinpacken, die ihr euch anschauen könnt, nachlesen könnt oder wo ihr auch reinhören könnt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Wir können nicht, und das ist, bezieht sich natürlich nicht nur auf diese Folge hier, aber wir können tatsächlich natürlich kein hundertprozentiges Bild der Situation abliefern. Ja? Also dafür sind ja die ganzen Medienangebote da, die da draußen herrschen. Das heißt, schaut gerne in die Podcast-Beschreibung. Da verlinken wir euch noch ein paar spannende oder interessante oder hörenswerte Beiträge oder ja, Videobeiträge, die dazu beitragen, dass man sozusagen ja, ein halbwegs vollumfängliches Bild davon bekommen kann. Tom, lass uns doch tatsächlich aber erstmal einsteigen mit der Rennerfahrung oder einfach mit deiner grundlegenden Einschätzung. Wir hatten ja in unserer letzten Ausgabe schon darüber gesprochen, dass du tatsächlich ja ein paar Tage bevor das Event stattgefunden hast, du ja auch nochmal die Strecke ein bisschen abgefahren bist, richtig? Du bist, vielleicht erinnere ich mich gerade falsch, aber ich glaube, du meintest auch, dass du in Richtung der Deiche auch gefahren bist, rausgefahren bist und dann vor allem den Wind als Faktor erwähnt hattest. Das war in unserer vergangenen Folge so.
Genau. Ich bin quasi genau da diese Deichstraße entlang gefahren, wo am Ende auch dieser Unfall passiert ist. Ich wollte im Training vorher einmal das Ganze erfahren, wie es da ist, weil wenn man sich die Strecke noch nicht angeschaut hat und nicht weiß, wo die so lang geht, die Strecke, die ist so aufgebaut, dass du erst so ein paar Kilometer durch die Innenstadt in Hamburg fährst, über die Reeperbahn hinten Richtung Hafen so ein Stück raus oder zumindest Hafenblick, sage ich mal, und dann wieder zurück und dann fährst du aus der Stadt raus und dann geht ein ganz, ganz großer Teil der Strecke da eben diese Deichstraße entlang. Und weil ich wusste, okay, in der Stadt, das wird für mich uninteressant sein, beziehungsweise ich möchte auch mit dem Verkehr gar nicht in der Stadt da trainieren, wenn da normaler Straßenverkehr ist. Deshalb bin ich mit dem Auto rausgefahren zu dieser Deichstraße und bin da einfach einmal lang gefahren, um eben so ein bisschen Wind zu erfahren, zu sehen, wie da so die Straßenbedingungen sind. Genau, das hatte ich im Voraus gemacht.
Damit ich das besser verstehen kann, aber damit auch ihr da draußen es besser verstehen könnt, nimm uns doch bitte mal ganz kurz mit, wo wir dich sozusagen in diesem Feld der Triathleten am Ende wiedergefunden haben. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, um dann zu verstehen, wo du dich befunden hast und wie du die ganze Situation wahrgenommen hast. Also, wo warst du im Feld? Wir haben es ja schon mal besprochen, du bist ja jetzt nicht in den Top 10 gewesen, das heißt, du bist ja im Age-Grouper-Feld. Aber wie hat das angefangen? Also, wo hast du dich befunden? Wer war da so um dich rum? War da viel Trubel um dich rum? Nimm uns da mal so ein bisschen mit, vielleicht tatsächlich auch vom Start heraus, damit wir so diese Situation auch dann hin zur Radstrecke, um die es ja dann hauptsächlich geht, also bei der Schwimmstrecke, Schrägstrich bei der Laufstrecke, hat man zumindest jetzt mal nichts mitbekommen, dass da irgendwas passiert ist, was jetzt außergewöhnlich wäre. Aber nimm uns doch mal so ein bisschen bei dem Verlauf mit. Also wie jetzt angefangen, wo hast du dich befunden, damit wir das ein bisschen besser nachvollziehen können.
Genau, also ich habe mich beim Start schon morgens, wir hatten übrigens sehr, sehr gute Bedingungen, vielleicht auch zwei, drei Sachen dazu habe ich auch gelesen. Also bei dieser ganzen Geschichte bei dem ganzen Wettkampf hat das Thema Bedingungen keine so große Rolle gespielt. Wir hatten für Hamburger Verhältnisse relativ wenig Wind. Morgens war es noch ein bisschen frischer, aber auch nicht so, dass uns das irgendwie in irgendeiner Art und Weise beeinschränkt hat bei dem Rennen. Morgens beim Schwimmen habe ich mich da eingeordnet, wo ich mich eigentlich immer einordne. Es gibt manchmal noch die Reihe unter einer Stunde, die gab es diesmal nicht, sondern es gab nur den Block unter einer Stunde fünf, da habe ich mich auch eingeordnet, habe vielleicht so schwer abzuschätzen, aber um 6.15 Uhr sind ja erstmal die Profis, die ersten 50 gestartet und danach habe ich vielleicht so 100 bis 150 Leute bestimmt, vielleicht waren es sogar 200 Leute, ein bisschen schwer abzuschätzen, aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich so um die 150 Leute vor mir ins Wasser gelassen, weil mein Wunsch war ja, um eine Stunde zu schwimmen. Insgeheim muss ich ehrlich sein und habe sogar gehofft, dass ich leicht unter einer Stunde bleiben kann, was auch grundsätzlich von meinen Schwimmfähigkeiten bestimmt möglich gewesen wäre. Bin dann eben wahrscheinlich irgendwie so als 150. bis 200. ins Wasser gesprungen. Und das Schwimmen war soweit auch in Ordnung. Ich war nicht ganz zufrieden mit meiner Performance, vielleicht auch da ein, zwei kurze Worte nur zu, weil ich von der Orientierung her keine gute Linie erwischt habe. Ich bin immer viel zu weit außen geschwommen. Dadurch hatte ich auch den Eindruck, dass ich ja, auf jeden Fall ein paar Meter verloren habe. Bin dann am Ende aber nach einem passablen Schwimmen, würde ich sagen, keinem guten Schwimmen, aber einem passablen Schwimmen, irgendwie nach einer Stunde, zwei Minuten und ein paar Sekunden aus dem Wasser gestiegen. War im ersten Moment kurz ein bisschen enttäuscht, dass da eine Zeit von über einer Stunde auf der Uhr stand. Aber ich weiß nicht genau, als wie viel da ich dann aufs Rad gestiegen bin, aber ich schätze mal, so in den Top 200, 250 werde ich damit auf jeden Fall drin gewesen sein. Genau, und so ging es dann erstmal aufs Rad und dann fährst du eben erstmal durch die Stadt und dann raus Richtung Deich. Da bin ich auch ein gutes Stück gefahren. Bestimmt schon so, also diese Deichstrecke sind ungefähr, würde ich schätzen, ohne es jetzt genau sagen zu können, du fährst so wahrscheinlich 15 Kilometer, ja, also 15 Kilometer an diesem Deich entlang, 15, vielleicht sogar 20 Kilometer, dann fährst du nochmal ein Stück Richtung Landesinnere, da ist ein, das sind aber nur so 5 Kilometer vielleicht, da ist nochmal ein Wendepunkt, dann fährst du wieder zurück zum Deich und dann geht's am Deich wieder zurück Richtung Stadt. Und ich bin bestimmt so, ja, knapp 10 Kilometer am Deich entlang gefahren, da kam mir die Spitzengruppe entgegen, ja, da die kommen ja dann auf der anderen Straßenseite einem entgegen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch, also haben sich meine Beine super angefühlt auf dem Rad. Ich war sehr, sehr zufrieden, wie es bis dahin lief mit dem Radfahren. Genau, und dann habe ich gesehen, du guckst natürlich als Athlet auch dann nach links auf die andere Straßenseite, wer da so bei den Profis mit drin ist. Ich meine, großes Augenmerk galt ja auch Jan Frodeno bei dem Rennen. Habe ich gesehen, okay, Jan Frodeno hängt da in der Spitzengruppe mit drin, irgendwie so auf Platz 3, Platz 4 war er zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Aber das war relativ eng beisammen. Das war irgendwie so eine Vierer-Fünfer-Gruppe, meine ich. Dann war eine kleine Lücke und dann kam nochmal mit Florian Angert unter anderem so eine kleine Nachzüglergruppe, aber die waren auch wirklich nicht weit dahinter. Dann ging es ja für mich weiter, eben Richtung Landesinnere zu dem Wendepunkt und dann haben wir umgedreht, sind am Deich wieder zurückgefahren und auf einmal siehst du vor dir erstmal auf der Straße, dass da irgendwie Autos stehen und dass da Kampfrichter schon noch relativ weit weg von den Autos wegstehend sagen, langsam, langsam absteigen, runterbremsen, sodass halt alle Leute extrem runtergebremst haben und erstmal verdutzt waren, was jetzt hier los ist, weil wir quasi nicht auf der Straße weiterfahren durften und dann hieß es absteigen über den Deich. Ja, das war dann kurzzeitig ein bisschen chaotisch, weil uns sind halt auf dem vom Deich quasi Sportler, die in die andere Richtung wollten, entgegengekommen und wir sind hoch auf den Deich gegangen mit unseren Rädern. Dann waren manche, wussten auch nicht so richtig, soll ich jetzt hier oben auf den Deich fahren? Ich meine, du konntest da eigentlich nicht wirklich richtig fahren. Das war schon eine Wiese, wie so ein, also ein Acker war es nicht. Ich glaube, darunter waren irgendwie auch so ein bisschen gepflasterte Steine, aber es war wie eine Wiese. Also
waren so Kieselsteine
dicht.
Oder also wirklich wie eine Wiese? Weil das wurde auch in der ARD-Übertragung nicht ganz klar, weil die da mit den Motorrädern nicht hochkamen. Also dieser Untergrund, man hat auch übrigens in der ARD-Übertragung einen Profi gesehen, der auch versucht hat zu fahren.
Ja, das war Florian Angert, das habe ich auch im Nachhinein auf Video gesehen. Ja, genau, also es war wohl auch nicht erwünscht. Also oben die Leute, die am entgegenkamen, die waren ja dann im Feld quasi auch ein bisschen weiter hinten. Da sind dann auch einige gegangen. Wir waren noch, sage ich mal, bei den wahrscheinlich etwas ambitionierteren Age-Groupern, die irgendwie auf Zeitenjagd waren, sind dann da auch drüber gejoggt mit dem Rad in der Hand, also das Rad schiebenderweise, aber da drüber gejoggt. Und ich kann dir gar nicht genau sagen, ob da irgendwie Kieselsteine oder so waren. Ich habe es so wahrgenommen, dass das einfach wie Rasen war. Oben, darunter waren sicherlich irgendwie Steine, aber ob da jetzt irgendwie auch so ein bisschen gepflastert war oder ob das nur so Schottersteine waren, wo dann der Rasen relativ dicht rausgewachsen ist, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Aber wir sind dann aber da
halt auf jeden Fall. Natürlich nicht optimal, um Rad zu fahren, aber gut, genau. Dafür dient es ja auch in dem Sinne jetzt.
Genau, richtig. Nee. Also wir sind da auch alle drüber gelaufen. Ich habe da auch niemanden dann oben drauf Radfahren sehen, außer eben im Nachgang da dieses Video von Florian Angert, aber der musste, glaube ich, nach 5 Metern auch wieder abbremsen und absteigen, weil er da gar nicht vorbeikam. Und dann,
darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen, weil das würde mich tatsächlich auch interessieren. Also erstens, halten wir mal ganz kurz fest, du warst dann logischerweise vor dem Unfall, also du warst vor dem Radfahrer, dem das passiert ist, weil sonst hättest du das ja sozusagen schon vor dem Wendepunkt ja auch schon mitbekommen. Das heißt, du warst schon auf dem Weg zurück, das heißt, genau, logischerweise richtig. Hast du dich vor ihm befunden. Genau.
Also das muss man vielleicht, Entschuldigung, ganz kurz, wenn ich das so rekapituliere, und das ist auch natürlich was, ich meine, es ist ja müßig, sich da überhaupt Gedanken drüber zu machen, aber was einem natürlich auch ein bisschen die Nackenhaare aufstellt, Der Unfall muss ungefähr 1 Kilometer hinter mir passiert sein. Also 1 Kilometer bis 2 Kilometer hinter mir. Viel mehr kann das nicht gewesen sein, weil, wie gesagt, mir kam die Spitzengruppe ja noch entgegen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war der Unfall noch nicht. Und als ich die Spitzengruppe gesehen habe, das muss ungefähr, schätze ich zumindest, 1 bis 2 Kilometer weiter schon Richtung Wendepunkt gewesen sein. Heißt, ja, kann man ja ehrlich sagen, ja, so unangenehme Gedanken hat man natürlich auch. Wenn ich irgendwo 2-3 Minuten langsamer gewesen wäre, hätte auch ich das sein können, der da irgendwie gerade lang gefahren ist, ja, und vielleicht betroffen gewesen wäre. Was natürlich diese ganze Vorstellung noch viel, viel schlimmer macht auch. Aber genau, es muss ungefähr, also ich war schon vorbei an der Stelle und kam dann erst auf dem Rückweg wieder zurück. Und ich meine, das sind dann dazwischen bestimmt nochmal so 20 bis 30 Kilometer. Das heißt, auf jeden Fall nochmal eine halbe Stunde, schätzungsweise bis 40 Minuten, die dann dazwischen lagen, in denen dann da eben alles abgesperrt werden konnte. Der Rettungshubschrauber war zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr da. Es waren nicht so, dass da irgendwelche Leute auf der Straße noch versorgt wurden, als ich da ankam, sondern ich habe nur gesehen, okay, hier muss irgendwie ein Unfall passiert sein. Konnte auch überhaupt nicht abschätzen, wie schlimm der Unfall war, weil ich habe auch keinen Rettungshubschrauber oder sowas gesehen. Das heißt, ich bin einfach nur davon ausgegangen, okay, hier war irgendwie ein Unfall, was jetzt auch erstmal nichts Ungewöhnliches ist. Ja, ich habe auch schon, also ich habe schon viele Rennen ja jetzt in meinem Leben gemacht. Ich mache seit 10 Jahren Triathlon. Ich habe schon viele Unfälle miterlebt und habe auch schon oft miterlebt, dass irgendwie eine Straße einseitig abgesperrt wurde und dann quasi nur auf der anderen Straßenseite daran vorbeigefahren werden durfte. Ich habe es aber noch nie erlebt, dass eine Straße komplett zugemacht werden musste. Und das Einzige, was ich gesehen habe, als ich oben auf dem Deich langgelaufen bin, du hast natürlich runtergeschaut, ja. Ich meine, ich glaube, das ist auch menschlich, dass man dann guckt, was da los ist, weshalb man da nicht unten weiterfahren kann. Habe ich halt nur gesehen, dass da halt sehr viele also da standen, ich weiß es nicht genau, aber 3 Rettungswagen, Polizei war da. Man hat gesehen auf der Straße, dass an der Seite, da ist ein Bordstein auf der einen Seite, da war ein bisschen, ja, es sah so ein bisschen aus wie Kunststoff. Im Nachhinein rekapituliert wird es entweder das Visier vorne vom Motorrad, also diese kleine Windschutzscheibe vom Motorrad gewesen sein, oder vielleicht irgendwie vorne Visier vom Helm, das weiß ich auch nicht. Das hat man gesehen, dass da irgendwie was gelegen hat. Man hat an der Seite ein Rad eben liegen sehen, wo das Vorderrad weg war. Man hat auch gesehen, dass das Vorderrad irgendwo weiter vorne auf der Seite lag und halt komplett kaputt war. Da war quasi nicht mehr viel übrig von dem Vorderrad. Genau, aber zu dem Zeitpunkt hat man es als Athlet, würde ich zumindest behaupten wollen, so ein bisschen abgetan als Scheiße, hier muss ein fetter Unfall passiert sein. Aber dass da jetzt eine Person bei ums Leben kam und wie schlimm dieser Unfall war, das habe ich bis zum Ende, und ich glaube, so ging das wahrscheinlich allen Athleten, bis ich im Ziel war, bis alles durch war, bis mein komplettes Rennen rum war, nicht gewusst. Ja? Also das habe ich erst im Nachhinein von meinen Angehörigen dann mitgeteilt bekommen, dass da so ein schlimmer Unfall war. Da war ich schon lange im Ziel. Das heißt, ich habe nichts anderes gemacht, als da eben vorbeizugehen, ja, oben über den Deich wieder runter und weiter Rad zu fahren und mein Rennen quasi weiter fortzuführen. Was auch, denke ich, in dem Moment, weil ja auch viele dann jetzt im Nachhinein gesagt haben, man hätte irgendwie auch aussteigen sollen und so weiter und so fort. Wir wussten ja nicht davon, was da passiert ist. Das heißt, ich denke, es ist völlig legitim, dass man in dem Moment, solange ein Rennveranstalter kein Rennen unterbricht, einfach sein Rennen weiter fortführt und weiterhin probiert, das zu machen, wofür man an dem Tag nach Hamburg gereist ist, irgendwie das Beste aus sportlicher Sicht aus seiner Leistungsfähigkeit rauszuholen. Und so habe ich das dann auch gemacht.
Ja, lass uns gleich nochmal über dieses Thema Rennabbruch diskutieren. Ich möchte allerdings nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, und zwar zu den anderen Athleten und Athletinnen, die vor Ort mit dabei waren. Übrigens, warum natürlich dann die Strecke trotzdem abgesperrt war, auch wenn niemand mehr versorgt werden musste, das ist natürlich trotzdem am Ende ein Tatort, der untersucht werden muss von der Polizei. Also deswegen, logischerweise war das dann weiterhin gesperrt.
Also das habe ich zumindest auf meiner zweiten Runde auch gesehen. Da wurden dann Fotos gemacht und so. Also man hat schon gesehen, dass sie da quasi auch irgendwie den Unfallhergang probiert haben zu rekapitulieren. Aber auch wenn du das als Athlet siehst, kannst du ja auch noch nicht wissen, dass da jetzt jemand gestorben ist. Ja, also das hätten sie auch gemacht, wenn da irgendwie so einfach ein schwerer Unfall passiert wäre mit stark verletzten Radfahrern zum Beispiel, weil 2 Radfahrer miteinander irgendwie ein Problem hatten beim Fahren und ineinander gefahren sind oder irgendwas in der Richtung. Ja, also genau.
Mich würde noch interessieren, wie war denn eigentlich die Stimmung unter den Athletinnen und Athleten, gerade auf dem Damm? Ich meine, ihr seid da ja dann in so einem Pulk gelaufen. Ich habe es ja nur am Fernseher gesehen. In der ARD meinte Ralf Scholz übrigens, ich gehe stark davon aus, dass auch der Bestzeit-Podcast mit Ralf Scholz darüber spricht, weil er ja für die ARD vor Ort auch berichtet hat. Deshalb werden wir das auch mal in dem Podcast verlinken, in unserer Beschreibung, auch wenn wir jetzt die Folge noch nicht gehört haben. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass ihr da auch noch einige Hintergrundinformationen zu hören bekommt. Aber wie war denn die Stimmung unter den Athleten? Ralf Scholz meinte in dem Moment, dass er das Gefühl hatte, dass da wirklich, dass da Besonnenheit herrschte, dass da niemand sich aufgeregt hat, dass das jeder so ja, hingenommen hat und einfach auch dann das Beste in dem Fall sozusagen als Athlet, der dann auf diesen Damm wechseln muss, ohne zu wissen, was los ist, dass sich da auch niemand großartig beschwert hat. Hast du das zumindest mal in deiner Bubble, ich meine, du kannst natürlich nicht für alle Athletinnen und Athleten sprechen, das ist logisch, aber zumindest mal in deiner Wahrnehmung bei den, was waren es dann ja, 3 Malen, in denen du da lang musstest, wie hast du das wahrgenommen?
Also ich habe das genauso wahrgenommen, dass ich meine, bei so Sachen bekommt man bei den Triathleten ja auch manchmal mit, dass sie dann sehr egoistisch sind und sich dann nur aufregen darüber. Aber ehrlich gesagt habe ich das auch so gar nicht wahrgenommen. Alle Leute sind da sehr verständnisvoll gefühlt mit der Situation umgegangen, weil, glaube ich, auch allen klar war, okay, hier ist ein scheiß Unfall passiert, ja, der einfach nicht schön ist und der irgendwie jetzt hier aufgearbeitet werden muss, was auch immer dann da passiert ist. Aber es hat sich überhaupt keiner beschwert. Es hat keiner irgendwie irgendeinen Kampfrichter, die da dann vorne standen und dann quasi runtergebremst haben und gesagt haben, ihr müsst absteigen, ja, irgendwie probiert blöd anzumachen oder irgendwas, sondern es war einfach, es haben alle Leute, glaube ich, hingenommen als, okay, das muss jetzt hier so sein, ich mache jetzt das Beste draus, probiere möglichst schnell über diesen Damm drüber zu kommen, probiere auch möglichst schnell von diesem Deich wieder runterzukommen und dann Vollgas weiter in die Pedale zu treten. Also es war eher ein relativ, also ich habe es als ein faires Miteinander wahrgenommen und als, ja, was heißt neutral? Ich glaube, ich hatte schon auch den Eindruck, dass viele so ein bisschen, was heißt andächtig, aber schon so darüber nachgedacht haben oder gemerkt haben, okay, scheiße, hier ist schon irgendwie was Blödes passiert, hier ist ein blöder Unfall passiert. Zum Glück hing ich da jetzt nicht mit drin und deshalb gehe ich jetzt hier einfach vorbei, ohne irgendwas zu sagen, setze mich wieder aufs Rad und weiter geht's. Also es wurde da auch nicht großartig irgendwie zwischen Athleten gesprochen oder so, sondern jeder hat sich wahrscheinlich so seinen Teil gedacht, ist da schweigend über den Deich schnell rüber und dann ging's weiter.
Aber das ist ja zumindest mal aus der Athletinnen- und Athletensicht, finde ich ja was, als Außenstehender was Positives, dass man da jetzt nicht dann noch anfängt zu diskutieren oder dann eventuell Ermittlungsarbeiten oder Bergungsaktionen zu stören. Das finde ich jetzt mal aus Sportlerinnen und Sportlersicht, ja, als Gemeinschaft so tatsächlich auch schon mal gut.
Habe ich auch so wahrgenommen. Also ich habe es auch als total gut wahrgenommen, wie die Leute damit umgegangen sind auf der Strecke.
Jetzt wurde ja, das hast du ja dann in dem Moment logischerweise nicht wahrnehmen können, weil andererseits, ich weiß, ich beziehe mich öfter mal auf den Rennsport, aber natürlich anders als in der Formel 1 habt ihr keinen Funkspruch, ihr habt natürlich keine Kopfhörer im Ohr und die Rennleitung kann euch da jetzt nicht irgendwas durchgeben, ja. Deswegen bei 2.500, glaube ich, Athleten waren es ja Pi mal Daumen in Hamburg. Jetzt hast du gerade eben ja schon erwähnt, dass du das nicht logischerweise nicht mitbekommen konntest und nicht exakt wusstest, was passiert ist. Es gab ja auch die Diskussion, dass so haben wir das wahrgenommen, so habe ich das wahrgenommen zu Hause, als man in der ARD geschaut hat, dass kurz nach dem Unfall, Pi mal Daumen, ich müsste jetzt schätzen 20 Minuten danach, das bekannt gegeben wurde oder durchgegeben wurde vom Veranstalter, dass die Rennstrecke verkürzt werden soll. Also dass 30 Kilometer die Strecke kürzer werden soll, dass man genau diese Strecke, diese Stelle nicht mehr anfährt und tatsächlich auch noch eine andere Stelle vorher, die ominöse Baustelle, über die wir vielleicht gleich auch nochmal ganz kurz sprechen können, die auch in der Vorberichterstattung in der ARD sehr oft erwähnt wurde, die auch übrigens auch generell in der ARD, falls ihr es nicht gesehen habt live, wurde auch schon eine halbe Stunde vorher über enge Stellen und Motorräder gesprochen und da drehte sich schon lang vor dem Unfall sehr viel um diese generelle Situation. Aber wie gesagt, es wurde diese 30 Kilometer wurden besprochen, das wurde dann wieder rückgängig gemacht oder, also was das rückgängig macht, so kam es dann bei den Medien an tatsächlich, dass man eben über den Deich fährt. Das fühlte sich natürlich als Zuschauer ein bisschen wild an, oder man, weil man ja auch sowohl durch die, sowohl die Medienvertreter waren, haben nicht viele Informationen bekommen, und natürlich als Zuschauer denkt man sich, okay, ja, was passiert jetzt? Wie hast du die Situation vor Ort dann wahrgenommen? Du musstest ja dreimal genau durch diese Stelle durch. Hattest du das Gefühl, das war aus Athletensicht in Anführungszeichen dann gut organisiert, oder hattest du das Gefühl, die Kommunikation war in dem Moment so okay, dass euch klar war, was ihr jetzt zu tun habt?
Also ich bin, um genau zu sein, eigentlich, also ich bin zweimal über den Deich gelaufen. Ich bin einmal auf der ersten Runde auf dem Rückweg über den Deich gelaufen. Das war eben das erste Mal, als ich überhaupt an dieser Unfallstelle vorbeikam. Dann bin ich ja auf die zweite Runde gefahren, das heißt einmal wieder durch die Stadt durch und wieder Richtung Deich. Da musste ich dann nochmal über den Deich auch drüber. Auf dem Rückweg der zweiten Runde war allerdings, und das haben sie sicherlich auch schon deutlich früher eingerichtet, nur dadurch, dass ich eben eher in einer der schnelleren Gruppen war, kam das dann bei mir natürlich sozusagen etwas zeitverzögert erst an, weil sie das noch nicht in meiner ersten Runde, weil da ist ja der Unfall vielleicht gerade eine halbe Stunde oder 40 Minuten her gewesen, noch nicht so schnell hinbekommen habe, gab es auf dem Rückweg der zweiten Runde eine Umleitung. Da musstest du dann nicht wieder über den Deich drüber, sondern da haben sie es dann doch relativ schnell hinbekommen, einen davor schon ein Stück Richtung Landesinnere, um diese Gefahrenstelle drumherum zu leiten. Und ehrlich gesagt, habe ich das auch als positiv wahrgenommen. Ich finde, das ist nicht so wahnsinnig wichtig. Ich erwähne es trotzdem einmal. Am Ende hatte sogar auch die Strecke trotz dieser Umleitung, also die Umleitung wurde sogar so gewählt, dass man trotzdem genau auch ungefähr auf diese 180 Kilometer kam. Und ich habe ein, zwei Athleten auch mitbekommen, die sich darüber so ein bisschen nach dem Rennen im Athletengarten, also wo du dich dann quasi nach dem Rennen aufhalten kannst, dich verpflegen kannst und mit anderen Athleten dann natürlich auch sprichst, sich ein, zwei aufgeregt haben über diese Umleitung, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich habe die Umleitung als sehr positiv wahrgenommen. Es ging halt darum, dass da nicht jede Straße perfekt irgendwie mit Bauzäunen und so abgesperrt wurde, wo ich mich aber frage, also es war klar ersichtlich, wo man langfahren soll, meiner Meinung nach, und wo ich mich dann frage, Leute, also ich meine, Ironman hat sich das auch nicht gewünscht, dass diese ganze Situation passiert, und ich persönlich, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich habe das Gefühl gehabt, zumindest in dem Moment, dass der Rennveranstalter diese absolut schlimme und blöde Situation relativ gut koordiniert bekommen hat. Ob das jetzt die beste Option war, einen da irgendwie über den Deich laufen zu lassen. Im Nachhinein würde ich auch sagen, vielleicht war auch wäre eine Verkürzung der Strecke mit einem Wendepunkt schon vor dieser Unfallstelle noch ein bisschen sinnvoller gewesen. Ja, kann man drüber debattieren. Man könnte auch als Gegenpunkt irgendwie sagen, die Leute möchten gerne diese 180 Kilometer dann auch im Ironman absolvieren. Gerade Leute, die das once in a lifetime einfach diese Strecke absolvieren wollen. Ist, finde ich, eine total schwierige Frage, weil am Ende sollte die Sicherheit immer vorgehen und dann sollte auch eine Streckenverkürzung auf jeden Fall eine Option, eine gute Option sein. In dem Moment habe ich ja gar nicht darüber nachgedacht, dass man hätte auch irgendwie vorher schon einen Wendepunkt einrichten können oder eine komplette Umleitung bauen können. Habe ich die Situation so wahrgenommen, als wäre sie den Umständen entsprechend gut organisiert worden. Ja, wie gesagt, alle Leute sind auch total ruhig damit umgegangen. Es sah natürlich sehr kurios aus, auch im Fernsehen. Ich habe ja auch die Bilder gesehen und es hat sich in dem Moment natürlich auch ein bisschen kurios angefühlt, dass du da über den Deich läufst. Aber aus einer reinen Age-Grouper-Sicht, und das ist mir auch wichtig zu betonen, habe ich diese Option durchaus als ganz gut gelöst wahrgenommen. Man muss natürlich sagen, bei den Profis sieht es anders aus. Ja, ich meine, da geht es um was anderes. Das war eine Europameisterschaft, da geht es irgendwie um Geld, da geht es um Sponsorengelder, da geht's natürlich um viel mehr. Und wenn du da irgendwie genau Leute und Gruppen auseinanderreißt, weil Leute da über den Deich laufen müssen, andere noch davor durchkamen, also das ist natürlich eine total, total schwierige Situation. Das steht mir auch nicht zu, darüber zu urteilen. Das müssen andere Leute machen. Für mich als Age Grouper hatte ich das Gefühl, dass es ganz gut gelöst war. Punkt.
Genau, und wenn wir über Koordination reden, dann reden wir, oder über, ne, gut gelöst im Sinne der Koordination, dann reden wir jetzt über die Streckenführung konkret und wie das aus Athletensicht dann kam. Es gibt tatsächlich, und das werdet ihr auch mitbekommen haben, ein paar mediale Kritikpunkte, auf die wir gleich auch nochmal eingehen werden, wo ich, kleines Foreshadowing, das Gefühl habe, das wurde suboptimal gelöst, um es mal etwas beschönigend auszudrücken.
Ganz kurz, tatsächlich. Marvin, eine Sache, die mir gerade so einfällt, die ich aber auch nochmal betonen möchte, was mir ganz wichtig ist, ich bin ein Athlet jetzt gewesen, in dem Bereich, wo ich mich zeitlich auch aufgehalten habe. Ich habe da keine Menschen liegen sehen. Ja? Ich habe da nicht mitbekommen, wie irgendjemand probiert wurde, auf der Straße zu reanimieren. Ich habe keinen Rettungshubschrauber gesehen. Ich habe davon nichts mitbekommen. Und deshalb auch diese Einschätzung von mir persönlich als Person, die quasi nur an einer abgesperrten Strecke irgendwie vorbeigeführt wurde über den Deich. Das ist bestimmt eine ganz, ganz andere Sache, wenn man da zu einem anderen Zeitpunkt vorbeikam, in dem man da sehr, sehr viel schlimmere Bilder gesehen hat als ich. Ja, das möchte ich mal ganz klar betonen. Diese Bilder, die habe ich nicht gesehen. Ich bin quasi nur an einer abgesperrten Strecke über den Deich vorbeigelaufen und habe in dem Moment deshalb es so für mich eingeschätzt, dass es ganz gut gelöst wurde. Punkt.
Ja. Lass uns auf einen großen Kritikpunkt mal zu sprechen kommen, weil ich mir sicher bin, dass sich das auch viele von euch gefragt haben. Ich habe es auch auf Instagram während des Rennens auch das ein oder andere Mal gesehen. Stichwort Rennabbruch. Also sollte man das Rennen abbrechen? Ich möchte nochmal als Disclaimer hier rauswerfen. Wir sind keine Veranstalter. Wir kommen auch nicht aus der Veranstaltungsbranche. Wir haben auch noch nie ein solches Event natürlich durchgeführt als Veranstalter. Dennoch haben wir ein, zwei Gedanken, die vielleicht ja, nicht konträr sind, aber wo man so schnell Rennabbruchschüsse sind ja schnell gesagt. Vielleicht kann ich da mal kurz loslegen und sagen, tatsächlich ich weiß, vielleicht ist der ein oder andere genervt davon, aber ich habe tatsächlich im Nachgang wirklich mit einigen Leuten darüber gesprochen und wirklich die versucht, Parallelen zu ziehen oder zumindest Vergleiche zu ziehen zum Rennsport, zum Formel-1-Sport. Ja, weil da sind solche Rennabbrüche ja gang und gäbe. Wenn da ein großer Unfall passiert, wo keiner glücklicherweise verstirbt, da wird ganz schnell abgebrochen. Inzwischen heutzutage öfter als sonst. So, natürlich haben dieses Format, diese Sportart den Vorteil, dass diese Strecken irgendwo zwischen 3,5 bis 6 Kilometer lang sind oder 7, dass die von vorne bis hinten diese Strecken überall erstens mit Streckenposten ausgestattet sind, zweitens mit technischen Mitteln ausgestattet sind, drittens, dass die Fahrer, das sind ja auch nur 20 Fahrer, allesamt natürlich per Funk erreicht werden können und auf dem Dashboard, auf den Lenkrädern erscheint doch was. Also da gibt es Trilliarden von Mitteln, um so ein Rennen abzubrechen und dann auch stehen zu bleiben und dann einfach theoretisch wieder fortzuführen. So, und auf einer deutlich kleineren Strecke natürlich. Das ist jetzt beim Triathlonsport natürlich komplett anders. Ich glaube auch, wenn wir über die Kritik sprechen bezüglich des Veranstalters, dass das so ein Punkt ist, wo ich denke, da muss man differenziert drauf schauen. Denn, wie gesagt, ich bin seit 2 Sekunden so ein Triathlon-Beobachter, aber denke mir auch, wenn man so ein Rennen abbricht, wie kommuniziert das? Vielleicht erinnert ihr euch an die Folge mit dem Frankfurt-Marathon-Renndirektor. Da haben wir, Tom, du hast dir angehört, du warst ja nicht mit dabei bei dem Gespräch, aber da haben wir über Startprobleme gesprochen, ne? Oder wenn beim Start was passiert. Kann man so einen Start nochmal abbrechen? Kann man so eine Masse überhaupt auffangen? Gut, jetzt befinden wir uns beim Start eines Marathons, der ist natürlich nochmal aufgeriebener als vielleicht bei so einem Triathlon, wo ganz viele Leute unterwegs sind und nicht auf einem Fleck sind. Aber wie kommuniziert man das? Wie bekommt man diese Informationen an alle in Frankfurt 9.000 Leute, beim Triathlon 200.000 Leute, die ja dann noch extrem weit verzerrt sind. Das erstens mal zu kommuniziert bekommen, sodass jeder ganz genau weiß, was er zu tun und zu lassen hat, schwierig. Vor allem, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, ich nehme den Punkt jetzt mal auf, du kannst aber gerne gleich weiterführen, Torben, du kennst dich ja besser aus, ist vieler Punkt, wenn abgebrochen wird, was passiert dann mit Verpflegungsstationen, was passiert mit den Fahrrädern, wo kommt man hin, wer bringt einen zurück, was heißt Rennabbruch überhaupt, ja, also fand ich schwierig. Ich glaube, in meinem Gedankengang war es dann, wie du auch schon angedeutet hast, besser sozusagen die Leute sicher, also die Athleten, die mit dabei waren, dass sie wirklich sicher ins Ziel kommen und weil alles andere hätte sehr wahrscheinlich noch mehr Chaos gestiftet. Aber wie siehst du das?
Ja, also vorab möchte ich einmal sagen, sicherlich ist, also ein Rennabbruch wäre aus moralischer Sicht sicherlich vertretbar gewesen, finde ich. Aber ich persönlich habe auch eher das Gefühl, dass es vielleicht sogar gar nicht unbedingt falsch war, das Rennen weiterlaufen zu lassen, weil ich jetzt gerade auch so im Nachhinein auch darüber nachdenke, was du auch schon angesprochen hast, wie kriegst du erstmal so viele Leute von der Strecke, die ja auf einer Strecke auch verteilt sind, ja, dann, wie fängst du die ab, ja, wie kriegst du die wieder zurück, wie kriegst du die auch wieder sicher zurück, was machst du mit Leuten, die irgendwie dieses Ziel einmal im Leben haben, das irgendwie durchzubringen, sich da ewig drauf vorbereitet haben und dann der Meinung sind, sie wollen jetzt hier aber nicht abbrechen, sondern probieren das irgendwie auf eigene Faust weiter durchzuziehen, ja, das sind alles so Punkte, die es aus meiner Sicht total schwer machen, da ein richtig und ein falsch in dieser Situation ja, festzulegen. Und glücklicherweise sind wir ja auch beide nicht in der Position, dass wir so eine Entscheidung treffen müssen. Interessant war natürlich, dass wohl, man hat das, ich weiß nicht, ist da natürlich auch viel Hörensagen, ich weiß nicht, wie viel da wirklich dran ist, aber dass der Veranstalter in Hamburg wohl eigentlich damit oder überlegt hatte, das Rennen abzubrechen, aber Ironman in Amerika, mit dem Sitz in Amerika, sich dazu entschlossen hat, das Rennen nicht abzubrechen. Schwierig, ja, also ich weiß nicht. Ich hatte das Gefühl für die Age Grouper, es war vertretbar, dieses Rennen weiterzuführen, ja, auch aus einem Sicherheitsaspekt dieses Rennen weiterzuführen. Ich hatte das Gefühl, es wurde das Beste daraus gemacht. Es konnten alle Leute aus sportlicher Sicht ihr Rennen beenden. Und ich hatte den Eindruck, dass das vielleicht nicht unbedingt eine falsche Entscheidung war, das Rennen weiterzuführen. Aber wie gesagt, aus einer moralischer Sicht, wenn man sagt, hey, da ist einfach eine Person gestorben und es gibt auch Wichtigeres als irgendwie Sport im Leben. Ja, das ist unser aller Hobby, aber mehr dann halt am Ende auch nicht. Ja, ist natürlich auch ein Argument, ja. Also von daher, ja, es steht uns nicht zu, das zu beurteilen. Wir müssen es zum Glück auch nicht. Aber ich glaube auch, dass ein Rennabbruch logistisch auch schwierig gewesen wäre.
Eine Sache, die ich dann nochmal betonen möchte, ich glaube, was natürlich dann auch viele im Kopf haben, wenn sie über Rennabbruch per se sprechen, ist natürlich auch sowas wie Siegerehrung oder wie wird sich im Ziel verhalten. Ich kann jetzt nur nochmal referieren in den Formel-1-Sport, aber wenn dort sowas passiert, oder man sich auch nicht sicher ist tatsächlich, ob was Schlimmeres passiert sein könnte, das weiß man ja manchmal auch gar nicht so schnell, dann wird auch dort auf Siegerehrungen verzichtet. Also alles, was zeremoniell ist, das ist dann einfach vorbei. So, Punkt. Da weiß dann in diesem Sport auch jeder Bescheid. Jetzt muss man sagen, ich habe das schon zu ein paar Leuten erwähnt, im Triathlonsport oder sagen wir im Laufsport, es können ja, also natürlich sind auch schon in der Vergangenheit Menschen leider verstorben durch Sportliches, ja, also durch weiß ich nicht, das ist jetzt Herzversagen oder was weiß ich sein, ne? Also aus sportlicher Sicht. Nur geht man ja nicht in dem Sport, das musst du besser kannst du besser beantworten als ich, hat man jetzt nicht so die Grundhaltung von wegen, ich könnte in diesem Rennen jetzt mein Leben verlieren. Das ist natürlich so ein Formel-1-Sport, was ganz anderes, weswegen dieser Rennsport da schon seit Jahrzehnten, eigentlich seit Anfang an, das war ja in den 40er, 50er, 60er und 70er und 80er Jahren, ja, dramatisch schlimmer als seit den 90ern und Nullerjahren. Aber weswegen trotzdem in diesem Sport auch so eine Grundhaltung da ist und auch schon Protokolle da sind, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, über Protokolle, die von den Ironman selbst spricht, der Ironman-Boss Andrew Messick nämlich, dass dort aber einfach Protokolle herrschen und die man auch seit Jahrzehnten hat, die man einhalten kann. Und ich glaube, ich würde zustimmen, um nochmal ganz kurz auf den Rennabbruch zu kommen. Ich glaube, aus Sicherheitsgründen, wie du schon sagst, ist es besser, die Leute, die anderen 1000 Athleten sicher ins Ziel zu bekommen, als sie irgendwo stehen zu lassen, ja. Das tatsächlich.
Ja, ich hätte dazu auch noch ein, zwei Punkte, und zwar zu dem Thema, wie es dann weitergeht und wie sich Leute richtig verhalten und nicht richtig verhalten. Also erstmal, du hast gesagt, in der Formel 1 werden da Rennen je nachdem abgebrochen, aber vor allem so Sachen wie Siegerehrung und sowas abgesagt. Dazu möchte ich zwei, drei Gedanken loswerden. Ja? Das sind keine Dinge, die jetzt feststehen, sondern das sind einfach nur Gedanken von mir. Und zwar, das eine ist mal, es gibt viele Leute, die bereiten sich eben auf so einen Tag sehr, sehr lange vor, und für die ist das ein Lebensziel, so einen Ironman einmal zu finishen. Dass ein Todesfall über anderen Dingen steht, ist ganz klar, ja. Aber es wurde sich dazu entschieden, dieses Rennen fortzuführen, und ich finde, dann muss man auch die Konsequenz in Anführungszeichen daraus ziehen und den Leuten, die davon nichts mitbekommen haben und ihr Bestes auf dieser Rennstrecke gegeben haben, ins Ziel zu kommen, ja, für die das vielleicht ein einmaliges Ding ist, über diesen roten Ironman-Teppich zu laufen und gesagt zu bekommen, you are an Ironman, finde ich, muss dann auch so ein Moment, in Anführungszeichen, so ein Moment irgendwo ein bisschen gegeben werden. Und ich weiß nicht, ob es richtig gewesen wäre. Und da habe ich auch bei Instagram zum Beispiel gesehen, dass Till Schenk, der Sprecher von der Veranstaltung, der quasi die Leute dann auch im Ziel begrüßt, ziemlich stark angefeindet wurde, ob es dann richtig ist, so eine Person an den Pranger zu stellen, der sich auch nicht gewünscht hat, dass da irgendwie so ein schlimmer Unfall auf so einer Strecke stattfindet. Und genauso weiß ich auch nicht, ob es das Richtige gewesen wäre, Leute quasi dann in Stille ohne Zuschauer da ins Ziel laufen zu lassen. Ich bin der Meinung, man muss das Ganze differenziert sehen. Das eine ist ein sehr, sehr schlimmer, tragischer Unfall, ja, bei dem irgendwie sicherlich aus einer planungstechnischen Sicht, was die Strecke angeht, worüber wir gleich nochmal kurz sprechen, auf jeden Fall debattiert werden muss, wo sicherlich auch irgendwie menschlicher Fehler mit drin steckt, völlig egal erstmal, ja. Aber das andere ist das Sportliche. Und wenn man sich dazu entschließt, ein Rennen weiter fortzuführen, dann sollte man auch den Leuten weiterhin die Möglichkeit geben, irgendwie da auch halbwegs ordentlich diesen Tag zu beenden. Das andere ist dann das, was danach kommt, ja. Also Feierlichkeiten zum Beispiel. Abends ist eigentlich da immer so ein, ja, eine Art Party. Also da ist dann irgendwie so ein bisschen Feuerwerk, beziehungsweise die Letzten werden sehr, sehr feierlich ins Ziel getragen mit Wunderkerzen und so weiter und so fort. Das wurde alles abgesagt. Am nächsten Tag fand trotzdem für die Age Grouper die Siegerehrung statt. Ich persönlich, ich bin in der Altersklasse am Ende Neunter geworden. Ich hatte eigentlich ursprünglich vor, mir die Siegerehrung anzuschauen, weil wir haben ja auch schon mal über so Slotvergaben und sowas gesprochen. Mich hat sehr interessiert, was da passiert, sowohl was bei den Frauen die Hawaii-Slots als auch bei den Männern die Nizza-Slots angeht. Ich habe mich aber bewusst mit meiner Freundin dazu entschlossen, obwohl wir ursprünglich hingehen wollten, nachdem dieses schlimme Ereignis passiert ist, dann nicht hinzugehen, weil uns war einfach nicht danach und wir hatten den Eindruck, dass es nicht richtig ist, da jetzt irgendwie zu feiern, in Anführungszeichen, ja. Zumal wir eh nur die Personen sind, die da mehr oder weniger, da ich ja jetzt auch nicht auf dem Treppchen stand, Zuschauer gewesen wären, haben wir gesagt, das muss nicht sein, dahin zu gehen. Wir haben uns da bewusst dagegen entschieden, weil uns auch einfach nicht nach Feiern zumute war, weil nach dem Rennen war es auch schwer, sich, als man dann gehört hat, was da passiert ist, irgendwie über sportliche Dinge zu freuen. Ja, es war dann doch sehr überschattet, die ganze Freude durch die Trauer, was da passiert ist. Aber und das möchte ich auch nur einmal ganz kurz, ob es richtig oder falsch ist, beurteile ich nicht, sondern einfach nur als Gedanken einmal darstellen. Es gibt natürlich trotzdem auch in Anführungszeichen Champions, ja, die eine mega krasse sportliche Leistung erbracht haben und es vielleicht auch irgendwo verdient haben, am nächsten Tag da ihren Pokal zu bekommen. Ich denke, man sollte das nicht feierlich aufziehen, aber trotzdem ist es, denke ich, okay, dass irgendwo diese Leute ihren Pokal bekommen haben für ihre sportliche Leistung, weil auch diese Leute es nicht wollten und nichts dafür konnten, dass da ein tragischer Verkehrsunfall passiert ist an dem Tag. Ich denke, sowas wie diese Slot Allocation, also diese Vergabe von den Slots, hätte man auch, genauso wie es auch in Corona schon stattgefunden hat, auch theoretisch über beispielsweise einen Online-Rolldown machen können, wo die Leute per Mail dann benachrichtigt worden wären und so weiter und so fort. Wie gesagt, steht mir auch nicht zu, das zu beurteilen. Das nur so als Gedanken, was es so für Optionen gegeben hätte und ob es halt richtig ist, dann am nächsten Tag so eine Feier stattfinden zu lassen oder nicht.
Zwei Sachen noch dazu. Ich denke, wenn wir darüber sprechen, ob Athleten, die ins Ziel kommen, also wenn wir über die Moral sprechen, ja, ins Ziel zu kommen und sich darüber zu freuen, müssen wir auch, wie du es gerade eben schon erwähnt hast, auch im Blick behalten, dass mit Sicherheit außer die Menschen, die den Unfall in unmittelbarer Nähe gesehen haben, also als Athlet meine ich jetzt, oder irgendwie dann doch noch mitbekommen haben, was passiert ist, dass wahrscheinlich aber trotzdem 99% aller Athletinnen und Athleten, und ich meine jetzt vor allem die Age-Grouper, nicht wussten, was passiert ist, ja? Also nicht explizit wussten, was passiert ist.
Ja, genau, richtig. Und
das war mir nochmal wichtig zu erwähnen, nicht, dass das falsch rüberkommt. Genau. Wenn du ins Ziel kommst und nicht weißt, was passiert ist, dann freust du dich ja trotzdem.
Genau, Marvin, ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte in dem Moment, ich spreche jetzt nur von dem Moment, ich hatte einen geilen Zieleinlauf, weil ich bin alleine in dieses Ziel reingelaufen. Ich bin insgesamt ja 100. geworden, 50 waren Profis. Das heißt, ich bin quasi 50. Age Grouper geworden. Und Zu dem Zeitpunkt sind noch nicht wahnsinnig viele Leute ins Ziel gelaufen. Vor mir und hinter mir war kein Mensch. Ich wusste nicht, dass an diesem Tag jemand gestorben ist und habe dementsprechend auch einen ziemlich coolen Zieleinlauf gehabt und mich auf der Ziellinie richtig feiern lassen. Ja. Bin mit erhobenen Armen in diesen Zielbogen reingelaufen. Hätte ich gewusst, ja, dass da irgendwie an dem Tag ein Mensch gestorben ist bei der Veranstaltung, glaube ich nicht, dass ich mich hätte so feiern lassen. Aber du kannst den Leuten doch nicht als Vorwurf machen im Nachhinein, dass sich da Leute, die sich den Arsch aufgerissen haben in dieser Veranstaltung, aus sportlicher Sicht gesehen, ja, dann am Ende, wenn sie nicht wissen, was da passiert ist, irgendwo auf dem Zielkanal feiern lassen und irgendwie, ja, irgendwie mit erhobenen Händen da ins Ziel reinlaufen. Also ich finde, das kann man man kann es keinem Athleten als Vorwurf machen, weil kein Athlet oder die wenigsten Athleten wussten, was da genau passiert ist und wie schlimm dieser Unfall war. Man ist einfach nur an einer Stelle vorbeigekommen, wo man wusste, okay, hier ist ein Unfall passiert und danach hat man ganz normal aus sportlicher Sicht sein Rennen fortgeführt und erst als man im Ziel war, erfahren, was da passiert ist.
Und hier stellt sich dann natürlich die Frage nach der Kommunikation. Und ich glaube, das bringt uns, außer wir sprechen gleich nur ganz kurz über die Radstrecke, auch so ein bisschen zur Kommunikation von Ironman selbst, über die wir sprechen müssen. Aber bevor wir aber dazu kommen, Kommunikation. Also du kannst, wie willst du den Leuten, also den Athletinnen und Athleten, ich spreche jetzt explizit über die Age-Gruppe, aber trifft auch irgendwo auf die Pros zu, währenddessen erzählen und währenddessen verständlich kommunizieren, ich sag jetzt mal beim Laufen am Ende, dass jemand auf tragische Art und Weise sein Leben verloren hat. Machst du das, das ist eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit, weil klar, also ja, man könnte natürlich dann über große Boxen das durchsagen, aber wie wirkt das dann, also das, ja, sehr, 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 sehr schwierig.
Ich glaube auch nicht, dass das der richtige Weg gewesen wäre. Also entweder man entscheidet sich dazu, ein Rennen abzubrechen, dann hätte es jeder direkt mitbekommen, oder man lässt ein Rennen weiter laufen und ja, am Ende.
Der Grund, warum ich, und sorry, dass ich dich jetzt nochmal unterbreche, Tom, aber der Grund, warum ich das anspreche, ist natürlich, ihr merkt es, wir haben in unserem Podcast, wir machen genau das, was wir am Anfang gesagt haben, wir besprechen das, was wir besprechen können und worüber du vor allem berichten kannst. Und das ist die Sicht der, in dem Fall jetzt, ambitionierten Hobbysportler oder auch generell die Sportler, die keine Pros sind. Und du hast auch schon erlebt, ich habe das auch schon gesehen online, dass uns mal ganz klar sozusagen, dass Leute, die auch was vom Rennen gepostet haben, dann tatsächlich dafür auch geschämt wurden oder dafür kritisiert wurden, dass sie was gepostet haben. Tatsächlich auch die Pros. Also ich war es Frodeno oder war es jemand anderes? Ich bin mir gerade nicht sicher. Da hat jemand auch in den Kommentarsektionen unter dem Triathlon-Magazin, weil ich habe mich da so ein bisschen beteiligt in der Diskussion oder habe zumindest dann mein Beileid bekundet, dass dann da jemand auch geschrieben hat, ja, aber hier Jan Frodeno, oder lass es nicht Frodeno sein, ich glaube, es war jemand anderes. Ist aber egal. Ein anderer Pro postet immer noch weiter, ja. Also da befinden wir uns sehr auf dieser moralischen Ebene und ich glaube, deswegen besprechen wir das auch. Man muss natürlich auch hier sagen, die Leute, die vor Ort mit dabei waren, und damit meine ich jetzt auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, wussten ja teilweise auch nicht, was passiert. Also, dass die wirklich wussten, was wirklich passierte, sind eigentlich vor allem die Leute, die in der ARD zu Hause den Stream sich angeschaut haben. So, und wenn dann Medienteams, und natürlich postet da nicht jetzt ein Profi selbst, weil die sind ja am Laufen, logischerweise, wenn dann das Medienteam oder die Manager oder wer auch immer das dann postet, es vielleicht auch nicht mitbekommen haben und dann noch zwei, drei Sachen reposten in dem Moment. Also, das muss man, das fand ich einfach auch schwierig, dass Menschen sehr voreilig geschlossen haben und dann auch einfach ein paar zeitliche Rahmen vergessen haben, dass Leute was nicht mitbekommen haben oder vergessen haben, dass man vor Ort tatsächlich auch weniger mitbekommen hat als live im Fernsehen. Sorry, dass wir darüber vielleicht so ausgiebig sprechen, aber ich glaube, bitte korrigier mich, dieses untergeordnete, auch nicht wichtige Dilemma dieses eigentlich nicht wichtige Dilemma von, darf ich mich über den sportlichen Erfolg freuen als Hobbyathlet oder nicht, in diesem Fall, das schwebt, glaube ich, vielen im Kopf rum gerade. Oder darf man das posten, wie auch immer. Aber, um jetzt mal den Bogen zu schließen zu dem Kritikpunkt, den viele, viele hatten, und das bezieht sich dann tatsächlich auf die mediale Aufbereitung von Ironman international, Denn nachdem die ARD ja den Livestream abgebrochen hat, nach dem Bekanntwerden des tragischen Versterbens des Kameramanns, sind viele Leute auch gewechselt zu dem Weltbild von Iron Man auf YouTube. Dieses Weltbild hat man auch in der ARD gesehen. Die ARD hat das dann immer wieder angereichert mit einzelnen Videoausschnitten oder Interviews mit Ralf Scholz, die auch unterwegs waren. Und auf YouTube hat, oder auch auf der Webseite hat Iron Man, wie gesagt, diesen Weltfeed weiter ausgespielt und hat aber nur kurz, und ich habe mir das tatsächlich dann auch fast eine halbe Stunde lang angeschaut, nicht um das zu supporten, aber um zu sehen, was da passiert, denn die Kommentatoren, die, so scheint es, auch nicht in Hamburg saßen, sondern wohl in den USA saßen, haben, das habe ich mitbekommen, in einem kurzen Satz erwähnt, dass es wohl ein Incident gab, ein Vorfall gab und man ist mit den lokalen Local Authorities, also in dem, das spricht dann Polizei an, ist man in Kontakt. Was schwierig war auf den ersten Blick, aber auch auf den zweiten Blick, ist das tatsächlich, und ich hab sogar einen Screen Capture davon gemacht, dass Kommentare, die sich auf das Versterben, auf den Todesfall bezogen haben, dass die gelöscht wurden, und zwar in Realtime. Und das nicht nur bei einem, sondern bei sehr, sehr, sehr vielen Kommentaren. Hinzu kommt, dass viele Leute kritisierten und kritisiert haben, dass dieser Stream, dadurch, dass es fast nicht erwähnt wurde, einfach so weiterlief. Man hat von einem Glorious Day in Hamburg gesprochen, und es ist nicht drauf eingegangen. Wie gesagt, wir müssen hier nochmal differenzieren zwischen Athleten und Athletinnen wie dir, Torben, die natürlich nichts davon wussten, und einer medial aufbereiteten Livestream von Iron Man selbst. Dann von einem Glorious Day zu sprechen und weiter Werbung zu machen, ist schwierig. Tatsächlich hat der Iron Man International Boss Andrew Messick jetzt erst vor ein paar Tagen in einem anderen Podcast auch genau darüber gesprochen. Auch diesen Podcast verlinken wir in der Podcast-Beschreibung. Und darin, das möchte ich kurz anführen, hat er tatsächlich auch genau dazu Stellung genommen, beziehungsweise nicht zu den Kommentarlöschern Stellung genommen, dazu hat er kein einziges Wort verloren, aber gesagt, dass es ein Fehler war, diesen Stream weiterzuführen. Den hätte man abbrechen sollen. Das war aus seiner Sicht nicht okay. Hat da aber das Team, also das mediale Team, in Schutz genommen und meinte, dass da die Verantwortlichkeit bei höheren Leuten ist, und er hat sich damit auch selbst tatsächlich mit in die Verantwortlichkeit mit reingezogen. Was ich dazu gerne erwähnen wollen würde, ich habe ja gerade am Anfang schon erwähnt, du kannst das gut einschätzen aus der Sportlersicht, was vor Ort passiert ist. Ich kann zumindest meine mediale Erfahrung mit einbringen und das vielleicht ein bisschen einordnen, was da medial passiert ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist tatsächlich, warum es nicht so schnell kommuniziert wurde, wie sich das manche erhofft hätten von Seiten Ironmans. Also die ARD hat, eine halbe Stunde nach dem Bekanntwerden des Todesfalls, ich glaube, eine halbe Stunde danach, Pi mal Daumen, haben die den Livestream beendet. Der Grund, warum Iron Man nicht schneller aus eigener Aussage gesagt hat, was passiert ist, da man eben ein Protokoll habe und in diesem Protokoll stünde, dass man zuerst sozusagen die Zustimmung oder die verlässliche Aussage der Local Authorities haben möchte, also der Polizei haben möchte, des Gesundheitsamtes, wie auch immer, und dann tatsächlich auch selbst bekannt geben möchte, was passiert ist, dass es einen Todesfall gab, wenn man die Angehörigen bereits benachrichtigt hat. Und erst dann, so sagt Andrew Messick, wäre man oder ist man oder würde man laut diesem Protokoll an die Öffentlichkeit gehen. Das mal zur Einordnung, wie Iron Man selbst das beschrieben hatte und warum sie nicht noch schneller das kommuniziert haben. Dennoch, wir müssen mal, oder ich würde gerne mal in dem Fall auf eine Metaebene mit euch absteigen oder aufsteigen, wie auch immer. Und zwar in Richtung Journalismus versus, ich nenne es das mal Fake-Journalismus. Denn Andrew Messick hat auch gesagt, wir waren in dem Stream nicht vorbereitet. Wir haben keine jahrelange Erfahrung. Wir haben sowas auch noch nicht erlebt und waren auch überfordert, oder die Menschen, die den Stream halt betrieben haben, die mediale Aufbereitung gemacht haben, waren überfordert mit der Situation, weil, wie gesagt, ist noch nicht lange und ist noch nicht passiert. Was ich dazu sagen kann, und das ist eine grundlegende Sache, die vor allem im Sportbereich in den letzten Pi mal Daumen 5 bis 6, 7, 8 Jahren immer häufiger Auftritt ist, dass eigene Veranstalter, wie in dem Fall Ironman oder auch, ich erwähne es nochmal, die Formel 1, aber auch im Fußball und in vielen, vielen anderen Sportbereichen, die Veranstalter selbst einen Livestream, / eine mediale Aufbereitung zur Verfügung stellen mit, naja, ich sag mal, journalistisch anmutenden Inhalten, die dann auch Moderatoren haben, die dann auch über Technik sprechen, die dann auch mit den Fahrern sprechen, Interviews führen und. Das alles sind aber keine journalistischen Formate. Das sind alles im Zweifelsfall Leute, in der Formel 1 ist es so, dass da teilweise auch Journalisten eingekauft wurden, die das dann machen. Das sind alles Leute, die das noch nicht so lange machen, die vielleicht auch nicht die Erfahrung haben. Und ich muss sagen, tatsächlich zeigt sich da aber dann auch wieder, warum wir, und ich sage nicht der Journalismus oder der journalistische Bereich, vor allem nicht der sportjournalistische Bereich, immer alles richtig macht. Aber ich finde, an der Stelle merkt man einfach, dass der Sportjournalismus, in dem Fall jetzt mal die Sportschau der ARD, einfach schon jahrelange Erfahrung hat und weiß, wie man so mit einer Situation umgehen sollte. Und das ist etwas, das hat sich leider hier wieder gezeigt, dass das nicht eingehalten wurde. Und dass diese Übertragung, diese Ironman-Übertragung einfach, ja, im Zweifelsfall unerfahren ist. Und ich hoffe, dass sie auch selbst was draus lernen. Ich meine, sie haben ja selbst den Fehler eingestanden. Wie gesagt, Sportjournalismus kann man generell kritisieren. Also die Verwurstelung und Verbindung da teilweise, jetzt nicht im Triathlon-Sport per se, aber beispielsweise im Fußball oder auch in der Formel 1, ist sowieso schwierig, ganz schwierig. Aber das ist mir persönlich aufgefallen. Und ich glaube, dass das sehen jetzt dann auch noch mal ein paar Leute, die sich vielleicht vorher mit dem Thema nicht so auseinandergesetzt haben. Dass es da einfach auch einen Unterschied gibt in der Art und Weise, wie man dann Inhalte beispielsweise aufbereitet.
Und was man da vielleicht auch sehen muss bei der ganzen Sache, ich meine, das sind alles nur Mutmaßungen, aber ich meine, dass Ironman ein Wirtschaftsunternehmen ist und irgendwie eine Aktiengesellschaft ist, haben ja wahrscheinlich mittlerweile auch alle mal mitbekommen, dass die sehr wirtschaftsorientiert vorgehen bei vielen Dingen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass deren eigener Stream, die wollten einfach vielleicht auch versuchen, möglichst dieses Thema nicht zu sehr aufkommen zu lassen, um sich selbst und ihrer Publicity auch nicht zu sehr zu schaden. Meine Vermutung,
eine Vermutung. Genau, dazu hat sich Andrew Messick in dem Podcast oder generell bisher noch nicht positioniert. Das heißt, das können wir nicht bestätigen. Und da bliebe eine Gegenaussage noch offen. Das ist wichtig, an der Stelle zu erwähnen. Aber ja, also das ist ja, also wenn ich jetzt, es tut mir wirklich leid, aber wenn ich auf die Formel 1 mal gucke, das ist da ja nicht anders. Also die Formel 1 selbst ist ja ein Medien, ist ja auch ein privates Unternehmen, Liberty Media, ein riesiger US-Konzern, der natürlich auch das nutzt und Publicity macht. Die Formel 1 hat den Vorteil, in Anführungszeichen, dass es noch dass das Regelwerk, dass das ein internationaler Sportverband macht, also die FIA, und die kann man immer schön kritisieren, wenn es beispielsweise Fehler bei den Schiedsrichtern gibt, ja, oder bei den Kommissaren gibt, oder wenn es Regeländerungen gibt, weil das entscheidet die Formel 1 nicht. Das heißt, da können sie so tun, als wären sie kritisch gegen den eigenen Sportverband, aber innerhalb würden sie sich natürlich nie kritisieren. Also da werden dann auch so Sachen wie klimaneutral bis sonst wann auch immer groß angefragt. Aber egal, führt uns ein bisschen davon ab. Tatsächlich eine Sache, die würde ich noch gerne ganz kurz aufgreifen. Die wurde nämlich in dem Podcast gesagt. Ich finde den Podcast mit, also die Kollegen, die das gemacht haben dort, er ist zwar hörenswert, aber ich finde, er ist nicht, also naja, nicht sonderlich sehr kritisch mit ihm umgegangen. Ein Punkt, der mir da generell aufgefallen ist, den ich gerne mal loswerden möchte, ist auch, wie gesagt, nur meine Einordnung so als Medienmensch. Andrew Messick ist an dem Dienstag, also in diesem Podcast gewesen. Das sind 2 Tage nach dem Vorfall in Hamburg. Währenddessen erzählt er in dem Podcast, dass man sich auf jeden Fall anschauen muss, die Motorradsituation nochmal anschauen muss, auch jetzt für die nächsten Veranstaltungen direkt, ob man das nicht reduzieren muss, obwohl sie selbst sagen, dass sie von ihrem Sicherheitskonzept überzeugt waren an dem Tag. Er sagt auch, dass man an anderen Stellen schrauben muss, dass man bei der Medienübertragung nochmal drauf blicken muss. Dennoch, was mir mal auf so einer Metaebene auffällt, ist, und das jetzt mal im Vergleich auch zu anderen Sportarten oder Sportveranstaltern. Hier setzt sich der Ironman-Boss 2 Tage danach in einen Podcast und referiert jetzt schon ohne, also ich, es tut mir leid, aber nach 2 Tagen kannst du, da wird die Polizei noch lange nicht den Tathergang hergeführt haben und ganz genau wissen, wie X und Y und Z mit zusammenhängen. Und 2 Tage danach ist er transparent und sagt, man muss Dinge verändern, was ja erstmal lobenswert ist. Gleichzeitig hat das aber auch für mich so ein bisschen als Sportbeobachter im Vergleich zu anderen Sportlern auch so ein bisschen den Eindruck, müssen die nicht erstmal richtig eine, ich sag mal, Kommission einschalten, das richtig untersuchen und das dann auch transparent kommunizieren, was untersucht wird, wer da eingeschaltet ist. Und dann werden wir im Nachgang wirklich sorgfältig alles aufarbeiten. Und ich hatte für mich persönlich in diesem Podcast einfach den Eindruck, man will transparent sein, was ja positiv ist, aber man weiß noch gar nicht, wie man jetzt vorangeht. Und das fand ich einfach ein bisschen schwierig, so auf einer grundlegenden Metaebene. Aber hört euch den Podcast selbst an, bildet euch da bitte euer eigenes Bild zu. Das ist nur was mir tatsächlich, ja, aus so einer medientechnischen Sicht, ehrlich gesagt, ja, aufgefallen ist tatsächlich.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also alle Punkte hast du mit Sicherheit recht zu. Ich frage mich da auch, ob man sowas nicht erstmal sauber aufarbeiten sollte. Aber Marvin, lass uns doch vielleicht nochmal auch ganz kurz auf das Thema Strecke zu sprechen kommen und vielleicht auch auf das Thema Anzahl an Motorrädern. Ja, vielleicht da nochmal 2 Worte zu verlieren. Ja, weil ich meine, am Ende muss man ja klar sagen, dieser Unfall, sicherlich irgendwo, ja, menschliche Fehler und so sind da auch immer ein Thema natürlich bei dem Unfall, wenn man sich anschaut, wie das passiert ist. Aber dieser Unfall ist ja vor allem auch zustande gekommen, weil die Strecke erstmal sehr eng war und vor allem, weil man auf dieser Deichstraße, die nicht wahnsinnig breit ist, in beide Richtungen fährt. Ja? Und ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, wie kann man solche Unfälle in Zukunft auch verhindern, da gibt es sicherlich Experten, die auch das wieder besser einordnen können als wir. Aber es ist, glaube ich, ein Punkt, der auf jeden Fall auf der Hand liegt, dass eine Strecke, die nur in eine Richtung führt, also ein klassischer Rundkurs ist, bei dem, und solche Rennen habe ich auch schon zu häufig gemacht, auf der einen Seite, also nur auf der rechten Spur, die Radfahrer fahren dürfen und die linke Spur komplett frei ist, sodass da eben Rettungswagen, falls sie gebraucht werden, Motorräder, was auch immer, auf der linken Spur komplett frei sind, also dass die Spur einfach komplett frei bleibt und nicht in beide Richtungen gefahren werden, dann auch in der Mitte irgendwelche Referees, sei es Kameramotorräder, sei es irgendwelche Fotografen, die, egal ob von Rennveranstalter selbst und viel krasser finde ich noch Fotografen, die einfach von einzelnen Profiathleten mit auf der Strecke auch noch ein Motorrad bekommen haben, mit drauf sind, das macht es unnötig gefährlich und zusätzlich finde ich, ist so ein Kurs eh schon gefährlich, weil das habe ich auch erlebt, wenn du da in gerade dann auch später, ja, wenn dann doch sehr viele Age Grouper auf der Strecke sind, teilweise in zweiter, in dritter Reihe nebeneinander überholt wird und in die Gegenrichtung vielleicht auch in zweiter oder dritter Reihe überholt wird, dann ist die dritte Person, die in dritter Reihe überholt, schon sehr nah an der Mittellinie, an der Fahrbahnbegrenzung zur Mitte hin, also zur Gegenfahrbahn. Auf der anderen Seite das Gleiche. Auch da kann es übrigens zu sehr gefährlichen Situationen auch zwischen Radfahrern kommen. Dafür braucht es nicht unbedingt ein Motorrad, was vielleicht unaufmerksam in den Gegenverkehr reinfährt, sondern das, da kann es auch schon zu verdammt gefährlichen Situationen einfach nur zwischen Radfahrern kommen. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob nicht eine Streckführung, die eben nicht in beide Richtungen auf 2 Fahrspuren stattfindet, sinnvoll ist, sondern nur ein One-Way-Kurs. Und genauso auch, und das ist dann vielleicht ein weiterreichender Punkt, braucht es wirklich so viele Motorräder auf der Strecke? Einerseits wollen wir natürlich, dass unsere Sportart wächst, dass die Medien gut übertragen können, dass tolle Bilder entstehen, dass eben die Sportart auch populärer und größer wird. Andererseits denke ich mir auch, gibt es mittlerweile nicht mit beispielsweise Drohnen oder sonst irgendwelchen technischen Möglichkeiten vielleicht bessere Möglichkeiten, als da irgendwie mit 10 bis 20 Motorrädern um so ein Profifeld drumherum zu fahren.
Ja, da wurde übrigens in einem Podcast mit Andrew Messick auch drüber gesprochen. Da wurde gesagt, seitens der Podcaster, die mir, das muss ich jetzt an der Stelle mal so sagen, aus journalistischer Sicht einfach viel zu einseitig waren mit Andrew Messick und da auch nicht kritisch genug hinterfragt haben, die ja gesagt haben, man kann ja, also das haben dann die Podcaster gesagt, von wegen, ja, man kann ja da nicht mit so vielen Drohnen da rumfliegen, das geht ja auch nicht. Und lass uns nicht darüber weiter diskutieren, weil ich glaube, da sind wir dann auch zu wenig tatsächlich im Detail. Aber bezüglich der Strecke, vielleicht kannst du mal vergleichen. Du hast ja jetzt schon einige Triathlon-Veranstaltungen mitgemacht. Wie war das so im Vergleich? Also jetzt einfach nur mal vom Radfahren her. Waren diese Stellen hinten raus enger als gedacht? Es gab ja noch die Baustelle, die ich gerade eben schon mal angesprochen habe, die man im Fernsehen auch gesehen hat, wo ja vorher gesagt wurde, da herrscht Überholverbot und egal wie langsam ihr seid, Profis oder wer auch immer, wenn vor euch jemand ist und der fährt halt so schnell oder so langsam, wie er halt fährt, dann hast du hier nichts zu überholen. Ordne uns doch mal gerade zur Radstrecke am Ende noch mal ein, im Vergleich zu anderen Veranstaltungen, die du miterlebt hast, war das enger als sonst? War das etwas, was du schon mal so erlebt hast, was also gar nicht so abnormal ist? Wie hast du es wahrgenommen?
Also im Vergleich zu anderen Rennstrecken ist es auf jeden Fall sehr, sehr eng dort. Ja. Also auf dieser Deichstrecke, wie gesagt, wenn da in zweiter, dritter Reihe überholt wird dann und auf der Gegenfahrbahn auch, dann kann es da zu gefährlichen Situationen kommen. Das habe ich auf jeden Fall so wahrgenommen. Also es ist keine ungefährliche Strecke. Ich nehme Radstrecken, wo nur in eine Richtung gefahren wird, als deutlich ungefährlicher wahr. Ich muss aber auch sagen, letztes Jahr in Italien bin ich ja gestartet, da ist auch ein meiner Meinung nach unfassbar gefährlicher Punkt, wo auch in beide Richtungen gefahren wird. Und da ist es sogar noch ein bisschen brisanter, weil in Italien fährst du überwiegend die ganze Zeit nur flach über eine Autobahn oder so Landstraßen und irgendwann geht es einen Berg hoch. Dann fährst du einmal quasi oben über so ein kleines Plateau und dann fährst du auch diesen Berg wieder runter. Und dieser Berg sind teilweise, also es ist relativ kurvig, teilweise auch sehr langgezogene Kurven. Und du fährst ja auf der rechten Seite diesen Berg durch diese langgezogenen Kurven runter und auf der Gegenfahrbahn wird hochgefahren. Und da gibt es nicht mal irgendwelche Mittellinien, sondern da stehen vielleicht mal zwei, drei Hütchen nochmal in der Mitte verteilt. Aber wenn es da einen Athleten rausgetragen hätte, ja, zu weit, und der in einen anderen Athleten auf der Gegenfahrbahn reingefahren wäre, dann wären die beiden hinten auch noch die Abwischung runtergefallen, ja. Was meiner Meinung nach gefühlt sogar ein noch gefährlicherer Punkt war als jetzt dort in Hamburg. Aber auch in Hamburg empfinde ich es als zu eng und ich sehe es auch noch als problematisch an, dass eben dann auch dieser Mittelstreifen nicht in irgendeiner Art und Weise noch mit weiteren Markierungen, sprich irgendwelchen Hütchen oder so, abgetrennt wird. Natürlich ist das eine lange Strecke, wo man Hütchen aufstellen müsste, keine Frage. Aber wenn man so einen Kurs ein bisschen sicherer gestalten will, dann ist auch so eine haptische Geschichte, ja, so Hütchen, die da stehen, führen dazu, dass ein Sportler sich zweimal überlegt, fährt er jetzt auch mal für einen Überholvorgang auf die andere Fahrbahnseite, was natürlich verboten ist, was aber trotzdem ab und zu gemacht wird, um auszuweichen, weil es dann zu eng ist und zu viele Athleten auf der Strecke sind. Du merkst, ich rede mich schon wieder ein bisschen in Rage, aber es ist auf jeden Fall, es ist zu eng. Es ist auch auf anderen Strecken meiner Meinung nach zu eng, immer dann, wenn auf einer relativ schmalen Straße in beide Richtungen gefahren wird, kann es immer zu gefährlichen Situationen kommen. Und da müssen nicht mal Motorräder mit involviert sein. Da geht es mir einfach nur um Fahrräder, ja, um Sportler, die da auf der Strecke sind, weil zu viele Leute auf der Strecke sind für so eine enge Straße.
Vor allem, wir sprechen ja jetzt über Gefahren, aber tatsächlich, das hat man auch in der ARD gesehen, vor dem Unfall, rein aus sportlicher Sicht, selbst die Profis mussten ja dann den Leuten ausweichen und konnten nicht anders, als eng aufzufahren, was ja nicht erlaubt ist. Und die Kampfrichter haben es aber durchgehen lassen, weil sie aber auch selbst wussten, es geht halt nicht anders. So, und auch aus sportlicher Sicht, das wurde ja auch schon ganz oft erwähnt, schwierig, auch so eng zu fahren.
Das ist halt auch immer ein Thema, ne? Wenn dann jetzt noch Profis auf so einem Kurs, der so flach ist, ich meine, ich bin da teilweise auch schon mit 42, 43 km/h auf der Ebene lang gefahren. Das heißt, so ein Profi, der hat da halt auch gerne mal 50 km/h drauf, wenn der Wind gut steht. Und wenn die auf der zweiten Runde dann auch noch durch die Age-Grouper durchfahren müssen und da Slalom fahren müssen und alle überholen müssen, müssen sie ja zwangsläufig auch schon wieder deutlich mittiger fahren. Das heißt, auch da kommt es wieder zu sehr gefährlichen Situationen. Das hat man aber auch bei anderen Rennstrecken, wie beispielsweise habe ich auch schon in Rot gesehen, wo ein Jan Frodeno die Age-Grouper dann auf der zweiten Runde überholt hat und vielleicht langsamere Age-Grouper, die nicht ganz so sicher sind auf dem Rad, irgendwie eine blöde Ausweichbewegung machen oder so. Auch da kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen. Das ist, glaube ich, aber auch ein allgemeines Problem im Triathlon. Und da kann man jetzt auch gar nicht unbedingt den Rennveranstaltern von der Stadt Hamburg irgendwelche Vorwürfe, denke ich, machen, sondern ein großes Problem sind halt auch immer Genehmigungen für Strecken zu bekommen und am Ende natürlich auch, weiß ich nicht, aber vielleicht auch ein bisschen dieser Aspekt Kostenpunkt oder was wird genehmigt. Ja, ich glaube, es ist leichter in der Stadt eine 90 Kilometer Radstrecke, die du zweimal fährst, genehmigt zu bekommen, als einen 180 Kilometer Kurs einmal quer durch ganz Hamburg. Und das sind halt alles so Sachen, die in dieser Diskussion, glaube ich, auch mit berücksichtigt werden müssen zumindest.
Und die werden ja auch zu 100% jetzt im Nachgang auch berücksichtigt. Also die jetzt natürlich in der Aufarbeitung eine Rolle spielen, wo wir einfach auch nicht drinstecken.
Nee, also ich glaube, meiner Meinung nach sollten nur Rundkurse erlaubt sein oder wenn solche Rennszenarien auf der Strecke stattfinden, dass in die eine Richtung hin, in der andere Richtung zurückgefahren werden muss aufgrund der Strecke, sollte es meiner Meinung nach nur dann erlaubt sein, wenn du irgendwie mindestens eine Spur in der Mitte nochmal frei hast. Also auf so Straßen, wo du vielleicht die vierspurig sind oder von mir aus auch ja, dreispurig sind und du immer in der Mitte noch einen Backup Spur hast, über die dann beispielsweise Motorräder oder Krankenwagen oder sowas fahren können. Sowas wäre meiner Meinung nach ein Minimum an Sicherheit, damit es nicht zu eng wird, dass du quasi noch eine Spur in der Mitte dazwischen frei hast, zwischen Hinfahren und Rückfahren auf der Strecke.
Ja. Ja, ich glaube, ihr merkt, dass das auch alles für dich auch kein einfaches Thema ist und wir sind jetzt schon seit ungefähr einer Stunde und 10 Minuten am Aufnehmen und ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch 50 Minuten weitersprechen, aber wir haben ja auch am Anfang gesagt, wir wollen darüber sprechen, was wir besprechen können und verlinken euch weitere Dinge dann dazu in der Beschreibungsbox. Ich glaube, du merkst, ich versuche langsam aber sicher ins Ende zu kommen, aber gibt's noch Punkte, die dir wichtig sind anzusprechen oder wir können ja auch jetzt so transparent sein, wie wir sein können. Gibt es Punkte, die wir unserer Sicht vergessen haben, die wichtig werden? Also, wie gesagt, es gibt noch 5000 andere Punkte, aber das sind die Punkte, über die wir sprechen können und wo wir euch so gut es geht, im besten Gewissen und Gewissen mit der Erfahrung, die wir haben in unseren beiden Bereichen, gut drüber sprechen konnten. Gibt es noch irgendwas? Haben wir das vergessen?
Also in der Richtung, glaube ich, haben wir die wichtigsten Punkte besprochen. Was mir persönlich vielleicht einmal, habe ich mir gerade so spontan überlegt, ich habe jetzt lange darüber nachgedacht, ob ich den Punkt einmal sagen möchte oder nicht. Aber was ich mir wünschen würde, aus einfach was so ein Miteinander auch angeht, dass Leute, die nicht Rennveranstalter sind und nicht die Entscheidungshoheit haben, sondern da einfach nur sportlich gesehen irgendwie ihr Rennen absolviert haben, dass man untereinander nicht sich so unangenehm anfeindet. Also sei es irgendwie einen Till Schenk, der da dann irgendwie trotzdem weiterhin seinen Job macht und irgendwie Leute ins Ziel, schreit, aber halt bittet, ja, oder denen irgendwie einen Zieleinlauf ermöglicht. Sei es irgendwelche Leute, die ein tolles Rennen gemacht haben und dann einen Post oder irgendwas dazu machen. Das finde ich persönlich nicht in Ordnung, dass diese Leute angefeindet werden. Denn am Ende, ja, tragen die keine Schuld daran, was da Schlimmes passiert ist. Und ich finde einfach, man sollte da ganz klar einmal eine schlimme Tragödie, die passiert ist, und das sportlich voneinander trennen. Und da denke ich, sollten alle, die nicht direkt was mit diesem Unfall zu tun haben, auch einfach in Ruhe gelassen werden.
Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen oder irgendwie noch ein bisschen was mitnehmen oder zumindest die Situation besser verstehen, ja, auch aus Athletinnen- und Athletensicht oder auch Mediensicht. Wir wissen, dass das auch kein einfaches Thema ist, auch für uns nicht einfach dann auch ja, irgendwie so weiterzumachen oder dann jetzt auch dann nächste Woche, ich meine, wir sind nächste Woche wieder für euch am Start und ne, also sprechen dann wieder über auch andere Themen und neue Themen. Wir bleiben trotzdem für euch am Ball, also gibt es was Neues oder beziehungsweise gibt es neue Entwicklungen, dann werden wir sicherlich auch das ein oder andere Wort darüber verlieren. Wir haben jetzt auch nicht geplant oder zumindest noch nicht konkret darüber gesprochen, Tom, ob wir jemanden dazu einladen, ob wir noch mal tiefer einsteigen. Das haben wir noch alles nicht besprochen, ehrlich gesagt. Und das schauen wir einfach mal, ja, also das lassen wir uns jetzt, glaube ich, an der Stelle auch mal ein wenig offen. Wie gesagt, wir sind ein Bruchteil von einer gesamten Berichterstattung. Bitte macht euch selbst den Gefallen und schaut nochmal in andere Sachen rein. Das gilt aber auch für alle anderen Themen. Wenn wir was über Halbmarathon-Vorbereitung sprechen, dann gibt es auch noch ein paar andere Ansätze, die man sich anhören kann. Tut euch den Gefallen, macht das und guckt da sonst wo noch rein.
Und ich denke auch, dass wir alle Punkte aus unserer Sicht zu dem Thema jetzt erstmal genannt haben. Und Marvin, vielleicht um noch ganz kurz das Thema abzuschließen, ich will da jetzt auch gar nicht zu viel drüber reden, aber ich glaube, den Leuten sind wir es zumindest einmal schuldig, einmal noch kurz fertig zu erzählen, wie mein Rennen dann
ja,
auch fertig gelaufen ist.
Gerne.
Genau, einfach nur, um es einmal kurz erzählt zu haben, genau, also mit der Radzeit am Ende war ich sehr zufrieden, trotz der Umstände dann, ich meine, da über den Deich laufen hat auch ein paar Minuten gekostet und bei Kilometer 80 habe ich noch eine kurze Toilettenpause eingebaut, bin ich dann nach 4 Stunden 50 und einem knappen 37er Schnitt in der zweiten Wechselzone angekommen. Habe da auch nochmal eine kurze Toilettenpause gemacht, ein paar Minuten liegen gelassen und bin dann auf den Marathon gegangen und das muss ich auch sagen, also viele Zuschauer haben das ja auch gar nicht mitbekommen, was da Schlimmes passiert ist. Dementsprechend war die Stimmung auf der Laufstrecke wirklich gut in Hamburg. Also die Zuschauer haben echt Gas gegeben, sodass wenn man, und so war es ja zu dem Zeitpunkt, man von dem Ganzen nichts wusste und irgendwie noch probiert hat, ein gutes Rennen zu machen, ist auf jeden Fall auch im Vergleich zu anderen Rennen, die ich schon gemacht habe, wirklich eine super Stimmung auf der Laufstrecke war. Ich habe mich davon ein bisschen zu sehr pushen lassen und bin ein bisschen arg schnell losgelaufen. Bin irgendwie aus der Wechselzone rausgeschossen und nach einem knappen Kilometer habe ich auf die Uhr geschaut und dann stand da 3:30 und die sich noch erinnern, das 3:30er Schnitt war das, was ich in Mainz bei der 10 Kilometer Zeit gelaufen bin. Dann habe ich gemerkt, okay, du solltest jetzt mal ein bisschen hier rausnehmen. Habe dann auch deutlich rausgenommen, das war auch okay. Womit ich mich ein bisschen schwer getan habe, dann waren diese Wendepunkte und die sind auf der Laufstrecke, sind da relativ viele Wendepunkte. Bei Kilometer 7 hatte ich dann das erste Mal Seitenstechen, was ich so von mir eigentlich nicht kenne. Damit habe ich mich dann auch am Anfang mental erstmal sehr schwer getan, weil ich musste dann auch gehen und habe dann gedacht, oh Mist, ey, wenn ich jetzt hier bei Kilometer 7 schon gehen muss, weil ich auf einmal Seitenstechen bekomme, werden das aber noch ganz schön lange 35 Kilometer. Habe dann aber probiert, wieder anzulaufen und nach 2-3 Gehpausen habe ich auch die Seitenstechen halbwegs unter Kontrolle bekommen, musste dann aber meinen Plan so ein bisschen anpassen, was die Geschwindigkeit anging, bin dann etwas langsamer gelaufen. Aber habe es dafür dann geschafft, die Seitenstechen unter Kontrolle zu halten. Hatte auch einen super coolen Support von meiner Familie, von meiner Freundin und auch beispielsweise von Fabio, den ich an der Strecke gesehen habe. Oder, und den kennt ihr noch aus der Kraichgau-Folge, Philipp, den wir da ja im Kraichgau angefeuert haben, der extra nach Hamburg mit seiner Freundin gereist ist. Auch vielen Dank nochmal dafür, die mich super cool unterstützt haben und angefeuert haben dort. Und so konnte ich dann auch zwar etwas langsamer, als ich ursprünglich vorhatte, aber dann den Marathon wirklich gut durchziehen noch. Hatte ab dem Halbmarathon dann auch etwas schwere Beine bekommen, aber bin dann den Marathon noch in 3 Stunden, 4 Minuten und ein paar Sekunden dann auch halbwegs durchgelaufen, außer an Verpflegungsstationen, wo ich dann immer mal wieder zum Verpflegen kurz gegangen bin, war dann irgendwie knapp unter einem 4:30er Schnitt und bin dann in 9 Stunden, 10 Minuten und 30 Sekunden ins Ziel gekommen und hatte, wie gesagt, auch einen wirklich coolen Zieleinlauf dort, weil dadurch, dass zu dem Zeitpunkt noch nicht viele reingelaufen sind, ich mich so ein bisschen wie so ein Profi fühlen konnte, weil der Zielkanal komplett leer war, die Ränge komplett voll waren, die Stimmung auch da im Ziel wirklich gefühlt recht gut war, sodass ich auch da den Zieleinlauf genießen konnte. Gut, das Ganze wurde dann eben sehr gedämpft, als ich im Ziel war und meine Liebsten in den Arm genommen habe, dann erfahren habe, was da auf der Strecke los war und was passiert ist. Das hat natürlich das Ganze sehr gedämpft. Auch danach im Athletengarten war es natürlich dann zwischen den Athleten ein dauerhaftes Thema und jedem fiel es sehr schwer, sich dann auch im Nachhinein als man es erfahren hat, dann über seine Leistung so zu freuen. Jetzt mit ein bisschen Abstand, wie gesagt, mich hat es die letzten Tage auch sehr beschäftigt, das ganze Thema. Kann ich aber auf jeden Fall sagen, dass ich aus sportlicher Sicht ganz happy bin mit dem, wie mein Rennen gelaufen ist, mit der Leistung, die ich erbracht habe. Gerade, ich hatte es ja auch im Vorgespräch bei uns erzählt gehabt, dass es ja für mich auch so ein kleiner, so eine kleine Bestandsprobe ist. Wo stehe ich aktuell? Was muss noch passieren auf dem Weg nach Barcelona? Und ja, mein Wunschziel habe ich jetzt auch neu definiert. Ich würde gerne in Barcelona nochmal eine Zeit unter 9 Stunden schaffen. Und ich glaube, dass ich jetzt mit den 9:10 da auf einem ziemlich guten Weg bin, weil ich sicherlich auch bei dem Rennen, wenn ein paar Sachen noch ein bisschen anders gelaufen wäre, vielleicht es sogar unter 9 Stunden geschafft hätte. Das nur so kurz noch als ja, Fazit zu dem Sportlichen meinerseits. Ich glaube, alles andere haben wir soweit besprochen. Auch von meiner Seite aus nochmal, ja, den Angehörigen mein herzliches Beileid. Und ich hoffe auch, dass die beiden Verletzten, ich glaube, der Kameramann ist auch am gleichen Tag noch wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ich hoffe aber auch sehr, 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 sehr doll, dass der Sportler, der Radfahrer, 26 Jahre alt übrigens und in meiner Altersklasse auch gewesen, genau, dass der auch schnell wieder auf die Beine kommt und keine bleibenden Schäden hinterlässt. Ich habe das Video gesehen, es war wirklich schlimm, das zu sehen. Genau, an der Stelle auf jeden Fall alles Gute an alle Beteiligten. Und ja, ich denke, das soll es auch zum Ironman Hamburg gewesen sein. Wir denken, wir sind es euch auch ein Stück weit schuldig, über das ganze Thema zu sprechen. Du hast mich vorher auch gefragt, ob ich überhaupt den Podcast mit dir aufnehmen möchte und da über das Thema sprechen möchte. Aber ich denke, das sind wir euch schuldig und irgendwo, ja, haben wir, denke ich, auch neutral die Aspekte so ein bisschen aufzeigen können.
Jetzt reflektiert.
Bin ich gespannt, was, genau, reflektiert. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was die wirklich ja, ihre Schlüsse daraus ziehen müssen, was sie für Schlüsse ziehen werden, auch was das Rennen in Hamburg angeht. Wir werden es sehen, wir werden es verfolgen.
Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr heute ein bisschen länger mit am Start wart und uns zugehört habt und verabschieden uns damit. Ja, bis zur nächsten Woche. Und dann hören wir uns wieder. Welche Themen wir dann am Start haben, das wissen wir jetzt selbst noch nicht so genau, aber das finden wir dann auf jeden Fall gemeinsam raus. Danke euch, danke auch nochmal für den Support. Wir haben inzwischen jetzt 20.000 Zuhörerinnen und Zuhörer, einige 100 Follower von euch auf Spotify und wahrscheinlich auf den anderen Plattformen auch. Also vielen, vielen Dank für den Support und danke an euch jetzt fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke dir, Torben, für die Einblicke und ja, danke euch und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank dir, Marvin. Und ich freue mich, dass wir nächstes Mal, du aus New York und ich wieder aus der Heimat aufnehmen und wir dann hoffentlich auch etwas schönere und fröhlichere Themen wieder besprechen können.
Werden wir. Also, bis dann. Ciao, ciao.
Mach's gut. Ciao.
Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.